kommt doch nach vorne. Ich habe hier, da sind 4 Reihen frei. Gut, 2 Leute sitzen in den 4 Reihen, aber kommt doch nach vorne. Ich will ja euch sehen. Also steht auf, kommt nach vorne. Ihr auch da ganz hinten, ihr dürft auch nach vorne kommen, damit wir uns einfach näher beieinander sind und ich euch auch sehe. Also macht viel mehr Spaß, als wenn ihr da hinten seid und ich 4 Reihen leer vor mir habe. Ich habe es euch angekündigt, ich werde es immer wieder sagen. Also wenn ihr es nicht macht, ich erinnere euch schon immer wieder dran. Von dem her, denkt lieber dran. So. Okay. Ja, Basics. Grundlagen. Darum soll es in den nächsten Predigten gehen. Und da habt ihr ja vorhin schon die Übersicht gesehen. Und hier ist sie nochmal. Basics des Glaubens. Oder wie ich es im Internet gelesen habe, der Begriff Basics kommt aus dem Englischen und bedeutet grundlegend, einfach oder elementar. Was ist also grundlegend oder einfach oder elementar für unseren Glauben? Und um das herauszufinden, werden wir die nächsten Wochen über immer wieder über verschiedene Basics predigen und reden und dann hoffentlich auch mehr über die Grundlagen und über die elementaren, wichtigen Sachen unseres Glaubens erfahren. Und heute geht es dabei um Gott selber, genauer gesagt um die Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit oder Trinität, wie auch immer, wir haben es gerade auch schon in dem Lied gehört. Das heißt, dass Gott in 3 Seinsweisen existiert, als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Aber was genau ist die Dreieinigkeit? Wo kommt sie in der Bibel vor? Was sind die Unterschiede der Personen? Und was macht es mit uns? Alles sind Fragen, die wir uns stellen und auf die wir vielleicht oder hoffentlich am Ende dann auch eine Antwort haben. Aber wo kommt der Gedanke der Dreieinigkeit eigentlich her? Am Anfang der Kirchengeschichte, also circa so im 2. Jahrhundert, da entwickelt sich der Gedanke der Dreieinigkeit immer weiter. Und da hat der Kirchenvater Theophilus, braucht euch nicht zu merken, aber er hat zum ersten Mal von einer Trias, also einer Dreiheit irgendwie in Bezug auf Gott geredet. Und das Wort Trinität oder auf Latein Trinitas wurde zuerst von Tertullian, auch nochmal so ein Kirchenvater, wie gesagt, ist auch nicht so wichtig, benutzt. Er ging davon aus, dass Gott eine Substanz, ja, also eine Substanz ist, ja, ein Ding, aber eben auch 3 Personen hat. Warum sage ich euch das? Wie gesagt, ihr müsst euch nicht merken, ist nicht so wichtig, aber es zeigt, dass selbst am Anfang der Kirchengeschichte die Menschen ja nicht so ganz wussten, was jetzt eigentlich mit dieser Dreieinigkeit, mit dieser Trinität gemeint ist. Und so ist heute nach 2000 Jahren auch eigentlich immer noch. Denn man kann zwar verschiedene Modelle oder Bilder aufzeigen, was ich nachher auch machen werde, um die Dreieinigkeit zu erklären, aber irgendwo hinkt jeder Vergleich. Wenn ihr also nachher heimfahrt und sagt, ja, irgendwie habe ich es jetzt immer noch nicht ganz verstanden oder irgendwie bei dem einen Modell und dann bei dem anderen und ich weiß auch nicht ganz, dann ist es voll in Ordnung, weil es einfach schwierig ist. Aber die Modelle oder auch Bilder, sie helfen uns natürlich, die Dreieinigkeit, die Trinität besser verstehen zu können. Ja, fangen wir mit dem bekanntesten Modell an, würde ich sagen, dem Wassermodell. Denn Wasser, oder chemisch ausgedrückt H2O, kann verschiedene Formen annehmen. So wird Wasser entweder flüssig, kann es sein, oder wenn es unter 0 Grad Celsius kalt ist, wird es zu Eis, dann wird es fest. Chemisch bleibt es aber dann immer noch H2O. Aber es hat eben eine andere Form als das flüssige Wasser. Aber auch wenn man Wasser kocht, ist auch klar, wenn Wasser über 100 Grad Celsius warm wird, dann wird es zu Wasserdampf. Dann verändert seine Form, dann wird es gasförmig, aber trotzdem bleibt es eben H2O. In dem Wassermodell wird dann zum Beispiel Eis als Vater gesehen oder das Wasser dann als Jesus Christus oder dann der Wasserdampfgas als Heiliger Geist. Und als nächstes, da muss ich jetzt mal hier rüber gehen, denn man kann auch das Ganze mit einer Sonne erklären. Wenn ich jetzt mal hier ein Haus mal und dann eine Sonne dazu, dann sehen wir, ja, irgendwie haben wir jetzt noch ein Problem, uns die Sonne wirklich vorzustellen. Wir haben jetzt einen Sonnenkörper, aber es fehlt noch was für uns, dass wir es wirklich verstehen, nämlich die Sonnenstrahlen. Wenn wir die Sonnenstrahlen zu dem Sonnenkörper dazu machen, dann sieht jeder, das ist eine Sonne, ganz klar. Wenn wir jetzt an dem Haus ein Thermometer hinmachen, so, dann können wir da auch die Auswirkungen der Sonne sehen. Denn was passiert, wenn die Sonnenstrahlen auf das Thermometer treffen? Ganz klar, das Thermometer wird warm, sehr warm. Also auch wieder irgendwie eine, ich habe auch hier, eine Trinität irgendwie, ja, wo dann der Sonnenkörper Gott der Vater sein kann und die Sonnenstrahlen dann den Jesus Christus verkörpern und die Wärme den Geist. Weiter kann man auch eine Serviette nehmen, wie die hier. Man sieht, sie hat drei Falten, ja, also Dreifaltigkeit, aber es ist trotzdem eine Serviette. Also irgendwie drei in eins auch. So, was haben wir denn noch für Modelle? Also es gibt ganz viele. Ein Kleeblatt. Es hat der heilige St. Patrick hat das immer benutzt. Ja, deswegen Irland, drei, ein Kleeblatt und so. Also es sind drei Blätter, aber wir wissen, ein Kleeblatt ist eins. Es ist ein Blatt. Ja, es ist sogar noch mit einem Stiel verbunden. Und trotzdem drei Blätter. Kommen wir zum fünften, zum letzten, ein Fidget Spinner. Ja, ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Es sind auch drei Teile und der leuchtet sogar. Aber wenn man es so lässt, ja, dann ist es jetzt nicht so spannend. Wenn man den aber jetzt dreht und die drei Teile miteinander in Beziehung sind, miteinander in Bewegung sind, dann gibt es ein Bild. Ja. Dann kann man sogar noch verschiedene Bilder bei dem Ding machen. Das ist also ein krasses Teil. So, also auch wieder drei Teile und irgendwie trotzdem eins. Ihr merkt, ich bin leider immer noch nicht hundertprozentig gesund, aber das macht auch gar nichts. Also, soweit mal zu den Modellen, die alle, wie gesagt, irgendwo einen Haken haben, irgendwo immer noch nicht ganz passen. Aber es gibt auch viele Bilder, die die Dreieinigkeit verdeutlichen oder anschaulich machen. Schauen wir uns da ein paar an. Und auch hier muss man aber dazu sagen, dass irgendwas wieder nicht passt. Ja, also es ist immer dasselbe. Nehmen wir ein Dreieck. Ein Dreieck hat drei Ecken und ist trotzdem eine Figur oder eben ein Dreieck. Und dann kann man das Bild noch mit Namen füllen, ja, mit Wörtern. Sohn, Vater, Heiliger Geist, wo man jetzt sagen kann, der Sohn ist nicht der Vater und nicht der Heilige Geist, aber Gott und so weiter. Also ihr versteht's, glaube ich, was mit dem Dreieck ist. Weitere Bilder kann man sowas hier nehmen, die beiden hier, bei denen Vater, Sohn und Heiliger Geist irgendwie schon eigene Bereiche sind, aber es trotzdem viele Schnittmengen miteinander gibt. Oder die hier, so, bei denen alle Personen zwar da sind, aber irgendwie ineinander verwoben. Ja, also drei Personen und trotzdem eins. Bei dem ist auch ganz schön, da sieht man die drei Personen so ein bisschen auch miteinander verwoben. Schön ist auch das nächste Bild, bei dem alle drei Personen verschiedene Farben, in verschiedenen Farben dargestellt sind und trotzdem zusammen ein Herz bilden, das dann die Liebe von den drei Personen ausdrücken soll. Kommen wir zum letzten Bild. Hier so ein Bild, das ist ein Altargemälde aus der Klosterkirche der Abtei Vallombrosa bei Florenz. Und ist von Lorenzo Lippi, ungefähr 1600, 1700 sowas entstanden. Da der Jesus Christus als der Gekreuzigte in der Mitte, ja, dass die Betonung wirklich auf ihn liegt und trotzdem der Vater, der ihn hält und der Heilige Geist als Taube auch mit dabei. Ihr seht also, es gibt ganz viele Versuche, Modelle und Bilder, die Dreieinigkeit auszudrücken oder darzustellen. Aber jedes von denen hat irgendwo einen Haken, hinkt irgendwo und ist nicht ganz vollständig. Aber jedes von denen, genau. Lass uns deswegen schauen, was die Bibel sagt, was in der Bibel steht, wo man die Dreieinigkeit aus der Bibel, sag mal, hernehmen kann. Denn es wird in der Bibel nirgends direkt gesagt, Gott ist dreieinig. Es wird nirgends gesagt, deswegen müssen wir uns Stellen anschauen und da dann irgendwie rausschauen, was die Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit oder Trinität ist und was es bedeutet. Fangen wir mit dem Alten Testament an, wo es ja noch schwieriger ist, weil klar, da war Jesus noch nicht da als Mensch. Und dann macht es das natürlich schwierig, wirklich zu sagen, hey, wo ist da die Dreieinigkeit? Aber man kann sie trotzdem gut sehen. Beginnen wir dafür ganz am Anfang, 1. Mose 1, Vers 26, denn da steht Folgendes. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bilde uns ähnlich. Also schon hier wird ausgesagt, dass es irgendwie nicht nur eine Person ist, sondern dass es mehrere Personen gibt, dass Gott irgendwie mehrere Personen hat. Weil sonst wäre es ja, lass mich Menschen in meinem Bild mir ähnlich machen. Aber das steht nicht da, sondern es steht uns da. Da kann man jetzt dagegenhalten, was auch schon vorgekommen ist, dass die Mehrzahl in dem Vers ein Majestätplural ist. Also quasi ein Majestät oder ein König, wenn der, man redet ihn ja in der dritten Person an, ja, aber er redet auch in der dritten Person von sich selber. Ein Beispiel wäre, dass der König zu einem sagt, wir sind erfreut, Ihre Bitte zu gewähren. Ja, ist Mehrzahl. Das wird heutzutage auch noch so gemacht, aber da muss man dazu sagen, in der hebräischen Sprache benutzt man das eigentlich nicht. Also das ist nicht der Fall hier, sondern es ist wirklich eine Dreiheit oder eine Mehrheit, würde ich mal sagen. Es ist nicht nur eine Person. Und wenn wir jetzt ganz am Anfang sind, können wir noch mehr an den Anfang gehen, wo es steht, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach. Auch darin kann man dann die Dreieinigkeit sehen, denn am Anfang, da schuf Gott als der Vater. Dann über dem Wasser, da schwebt der Geist Gottes. Ja, da haben wir jetzt schon den Vater und den Geist. Und dann steht da noch, Gott sprach. Und in Johannes 1, Vers 14 steht dazu, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wer wurde Fleisch und wohnte unter uns? War Jesus Christus. Jesus Christus als der Sohn, als die dritte Person. Also wenn da steht, und Gott sprach, dann ist Jesus damit gemeint. So haben wir hier eigentlich direkt in den ersten drei Versen die Dreiheit, schon direkt die Dreieinigkeit genannt. Als anderen Vers könnte man Psalm 110, Vers 1 nehmen, wo steht, Spruch des Herrn für meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Und irgendwie wirkt der Vers echt ein bisschen komisch. Welcher Herr redet jetzt zu welchem Herrn und so? Aber das ist ganz wichtig, der Psalm ist von David. Und David war König. Da war kein Herr über ihm. Das heißt, wenn der Herr zum Herr spricht, dann spricht Gott zum Herrn Jesus Christus. Und auch die Aussage, dass sich der Herr zur Rechten setzen soll, kennen wir aus dem Neuen Testament. Denn da steht, dass Jesus zu Rechten des Vaters sitzt. Also eine deutliche Aussage auch hier über die Dreieinigkeit, beziehungsweise auf jeden Fall mal über den Vater und den Sohn. Und noch eine weitere Stelle aus dem Alten Testament. So, Jesaja 63, Vers 10, wo steht, sie aber, sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Es ist der Heilige Geist Gottes gemeint. Und es zeigt uns, der Heilige Geist muss ja irgendwie eine Person sein, weil wenn er betrübt wird, muss er eine Person sein. Es ist nicht einfach eine Kraft oder irgendwas, sondern es ist wirklich eine Person. Schauen wir ins Neue Testament und wie sich die Dreieinigkeit dort gezeigt hat. Anfangen kann man hier mit Matthäus 3, Vers 16 bis 17, wo es heißt, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser rauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist wahrscheinlich so ziemlich die deutlichste Stelle in der gesamten Bibel, wo man sehen kann, wie diese drei Personen gleichzeitig miteinander agieren. Gott als der Vater, er spricht die Worte über seinen Sohn aus dem Himmel. Gott als Sohn in Jesus Christus, der gerade getauft wurde und der von Gott als geliebter Sohn angesprochen wird. Und dann Gott als Heiliger Geist, der als Taube auf Jesus herabkommt. Eine weitere Stelle ist in Matthäus 28, Vers 19, Missionsauftrag, wo Jesus dann bei der Taufe sagt und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus ergibt uns also den Auftrag, Menschen im Namen der Dreieinigkeit zu taufen. Und es zeigt auch, dass alle drei Personen gleich wichtig sind. Denn es werden alle drei einfach gleichzeitig miteinander genannt. Und dann auch die letzte Bibelstelle, 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6, wo steht, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Und im Neuen Testament ist es immer so, wenn von Gott die Rede ist, ist eigentlich der Vater gemeint. Wenn von Herr die Rede ist, ist vom Sohn, ist der Sohn gemeint. Also der Geist, derselbe Geist, derselbe Herr, womit eben Jesus gemeint ist und derselbe Gott, womit der Vater gemeint ist. Jetzt haben wir einige Bibelstellen über die Dreieinigkeit angeschaut. Man kann dadurch dann eben ableiten, warum wir als Christen die Dreieinigkeit als Grundlage unseres Glaubens haben. Und bei dem Theologen Wayne Grudem, da habe ich gelesen, dass die Dreieinigkeit immer etwas sein wird, was wir nicht komplett verstehen können. Und trotzdem können wir etwas von seiner Wahrheit verstehen, wenn wir die Lehre der Bibel in drei Feststellungen oder drei Aussagen zusammenfassen. Erstens, Gott ist drei Personen. Zweitens, jede Person ist vollkommen Gott. Und drittens, es gibt einen Gott. Schauen wir darauf, was er damit meint. Der erste Punkt, dass Gott drei Personen ist, bedeutet, dass der Vater nicht der Sohn und der Heilige Geist ist, denn sie sind unterschiedliche Personen. Das bedeutet auch, dass der Vater nicht der Heilige Geist ist, habe ich gesagt. Und sie bedeutet, dass auch der Sohn nicht der Heilige Geist und der Vater ist. Also es sind alle drei wirklich einzelne, unterschiedliche Personen. Alle drei stehen für sich und sind für sich eine eigene Person. Mit eigenen Gefühlen und eigenen Aufgaben. Und dann kann man eben auch sagen, dass zweitens jede Person von denen vollkommen Gott ist. Beim Vater ist einfach, denn er kommt ja vor allem im Alten Testament immer wieder vor, stellt sich vor als Gott, als Schöpfer zum Beispiel ganz am Anfang. Beim Sohn ist auch nicht so schwer, denn die Stelle aus Johannes 1, Vers 14 zeigt ja, dass das Wort Gott ist und dass das Wort auf diese Erde gekommen ist, als Jesus Christus, der eben der Sohn ist. Beim Heiligen Geist können wir auf die Stelle schauen, an denen der Heilige Geist immer zusammen mit dem Vater erwähnt wird, wie das eben bei der Taufe. Wenn der Heilige Geist nicht vollkommen Gott wäre, dann würden die Stellen keinen Sinn machen. Zum Beispiel würde es keinen Sinn machen, wenn Jesus gesagt hätte, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Engel Gabriels. Nee, das würde keinen Sinn machen. Der Engel Gabriel ist nicht Gott, aber der Heilige Geist ist Gott. Und es passt mit der ersten und zweiten Aussage, haben wir gar kein Problem, das können wir zusammenbringen, passt soweit. Aber jetzt kommt eben die dritte, es gibt einen Gott. Und jetzt sind wir an dem Punkt, den wir als Menschen einfach überhaupt nicht verstehen können. Weil wir nicht verstehen können, wie 1 plus 1 plus 1 gleich 1 sein soll. Es funktioniert nicht in unserem Denken. Aber auch bei dem Punkt ist die Bibel einfach eindeutig. Denn es gibt nur einen Gott. Wie es zum Beispiel in 5. Mose 6, Vers 4 heißt, wo steht, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Es gibt nur einen Gott, an den wir glauben. Auch im Jakobusbrief kommt es sehr gut zum Ausdruck, Kapitel 2, Vers 19, denn da heißt es, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran. Du tust wohl daran zu glauben, dass es nur einen Gott gibt. Es gibt nur einen. Und es war's. Eine deutliche Aussage. So stehen also die drei Aussagen hier, Gott ist drei Personen, jede Person ist vollkommen Gott und es gibt einen Gott. Und wir können es nicht ganz verstehen, was damit gemeint ist, aber das ist auch nicht so schlimm. Solange wir es beschreiben können, dann eben daran glauben. Schauen wir noch auf die einzelnen Aufgaben der drei Personen. Beginnen wir dafür beim Vater, denn er ist die Quelle und der Urheber von allen Dingen, von vielen Dingen. Zum einen des Universums, wie es in 1. Korinther 8, Vers 6 beschrieben ist. Das heißt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Aber er ist auch der Ursprung und die Quelle göttlicher Offenbarung. So schreibt er zum Beispiel die Offenbarung, die Quelle der Offenbarung bei Johannes, ja, im Buch Offenbarung. Da wird gesagt, es kommt von Gott, dem Vater. Aber er ist auch die Quelle und der Urheber des Heils und der menschlichen Taten Jesu. Man kann also gut sagen, dass der Vater alle Dinge beginnt, dass er der Beginner ist. Schau nur auf den Sohn, der die Dinge ausführt, die der Vater von ihm fordert. So vollbringt er die Schöpfung und Erhaltung des Universums, das habe ich schon gesagt, weil er das Wort ist, weil er das Wort Gottes ist. Er vollbringt die göttliche Offenbarung, weil er als das Wort Gottes wirkt. Und er vollbringt das Heil, das ist wahrscheinlich am deutlichsten, weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Bei ihm kann man also sagen, dass der Vater zwar alle diese Dinge bewirkt, aber eben durch den Sohn, der somit der Ausführer wird. Und jetzt noch die Aufgaben des Heiligen Geistes, der das Mittel ist, durch den der Vater die Dinge vollbringt. Wie zum Beispiel auch hier die Schöpfung und Erhaltung des Universums, wie es in Hiob 26, Vers 13 steht. Durch seinen Hauch oder Geist wird der Himmel heiter. Aber auch hier wieder die göttliche Offenbarung. Das ist immer dasselbe, Johannes 16, Vers 13, wo steht, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Also er leitet. Aber auch am Heil und an den Werken Jesu wirkt der Heilige Geist mit. So kann man sagen, dass der Vater die Dinge durch die Kraft des Heiligen Geistes vollbringt und den Heiligen Geist somit zur Kraft macht. Und C.S. Lewis, der hat die Aufgaben der Dreieinigkeit in seinem Buch Pardon, ich bin Christ, ganz interessant beschrieben. Denn er schreibt, ein ganz durchschnittlicher, schlichter Christ kniet nieder, um zu beten. Er versucht, Gott nahe zu kommen. Aber wenn er ein Christ ist, weiß er, dass alles, was ihn zum Gebet drängt, auch Gott ist. Sozusagen Gott in seinem Inneren. Er weiß auch, dass all sein Wissen um Gott von Christus kommt, dem Menschen, der Gott war. Außerdem, dass Christus neben ihm steht, ihm beim Gebet hilft, für ihn betet. Was also geschieht? Gott ist es, zu dem er betet, das Ziel, das er erreichen möchte. Gott ist es aber auch, der in ihm wirkt und ihn zum Beten drängt. Gott ist die bewegende Kraft. Und zudem ist Gott der Weg, die Brücke, auf der er zu jenem Ziel hinzukommen versucht. So kann sich das ganze dreifache Leben des dreieinigen Wesens in einem ganz normalen Schlafzimmer vollziehen, in dem ein ganz normaler Mensch zu Gott betet. Ja, es ist nicht ganz so leicht, die Aufgaben der drei Personen wirklich zu nennen. Aber ich hoffe, dass ihr ein bisschen einen Einblick habt. Und jetzt könnte ja noch die Frage aufkommen, ob es eine Hierarchie bei Gott gibt. Ja, der Vater, der ja quasi der Beginner ist. Und der Sohn, der Ausführer ist. Und der Heilige Geist, der die Kraft ist. Und da kann man noch dazu sagen, dass der Vater den Sohn gesendet hat. Ja, so sagt es der Sohn. Und dass der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn gesendet wurde. Aber trotzdem steckt darin nicht eine Hierarchie, wie wir es uns vorstellen, wenn man zum Beispiel an einen Chef und seine Angestellten denkt. Vorstellen kann man sich das wie bei einem menschlichen Körper. Es gibt das Gehirn, es gibt die Lunge und das Herz. Man könnte jetzt schnell sagen, dass es das Gehirn braucht und dass es das Wichtigste ist, weil es ja die Impulse für den ganzen Körper gibt. Wie zum Beispiel zum Ein- und Ausatmen. Für das Ein- und Ausatmen braucht man aber die Lunge, die eben ohne das Gehirn nicht funktioniert. Aber ohne die Lunge könnte das Gehirn nicht funktionieren, weil die Lunge den lebensnotwendigen Sauerstoff abgibt und so den Körper versorgt. Aber genauso wichtig ist eben auch das Herz. Weil es durch die Herzschläge das Blut mit dem Sauerstoff verteilt und so Lunge, Gehirn und den restlichen Körper am Leben hält. Also obwohl es scheint, dass es eine Hierarchie gibt, dass das Gehirn das Wichtigste ist, bedingen sich alle gegeneinander. Man braucht Gehirn, man braucht Herz, man braucht Lunge, natürlich alles andere auch, aber man braucht es, um zu überleben. Es gibt kein Wichtiger, kein Besser als das andere. Jetzt sollte man aber noch erwähnen, dass die Gemeinde als Leib Christi quasi ein Abbild von der Dreieinigkeit ist. Denn wir sind ein Leib mit ganz vielen verschiedenen Personen. Und wie die drei Personen miteinander Gemeinschaft und vollkommene Liebe füreinander haben, so sollen wir das auch haben. Auch wenn es schwierig wirkt, können wir uns da den dreieinigen Gott wirklich als Vorbild nehmen und uns ähnlich verhalten. Untereinander eine wirklich innige Gemeinschaft haben, die eben geprägt ist von Liebe, von wirklicher Liebe. Wenn also die Jahreslosung "Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe" lautet, dann ist Gott in dem allen ein Vorbild für uns. Auch weil er uns seine Liebe gezeigt hat, indem er sich für uns hingegeben hat, aber auch darin, dass innerhalb der Dreieinigkeit vollkommene Liebe herrscht. So schreibt Johannes in Kapitel 15, Vers 9 bis 10, "Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet. So werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Vater und Sohn, sie lieben sich bedingungslos. Und so sollen eben auch unsere Liebe füreinander sein, weil wir eben auch eins sind miteinander. Die Dreieinigkeit kann man also als Ganzes einfach nicht ganz verstehen. Sie bleibt einfach ein Mysterium, das wir zwar irgendwie beschreiben können mit Bildern oder mit Modellen, aber wir können es nicht schaffen, sie ganz zu verstehen. Wichtig ist, dass egal, ob es irgendwelche Modelle oder Bilder sind oder auch der Blick auf die Bibel, dass drei Aussagen über die Dreieinigkeit bleiben. Gott ist drei Personen. Jede Person ist vollkommen Gott und Gott ist eins. Auch wenn wir das für uns schwer zum Begreifen ist, sollten die drei Aussagen als grundlegend gelten. Denn der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind drei Personen, die vollkommen Gott sind, die aber auch alle zu 100% ein Gott sind. Jeder hat seine eigene Aufgabe und seine eigene Sache innerhalb der Dreieinigkeit. Und trotzdem ist keiner der drei Personen wichtiger als irgendwer anderes. Wenn wir uns an Gott wenden und zu ihm beten, dann wirkt er eben unterschiedlich in und an uns. Und das Wassermodell vom Anfang beschreibt die Dreieinigkeit gut, aber trotzdem versagt es, weil Flüssigkeit, Dampf und Eis Erscheinungen des Wassers sind. Vater, Sohn und Heiliger Geist aber nicht Erscheinungen sind, sondern eben drei Personen. Es ist ein unendlicher Gott, der Gott eben ist. Und er kann nicht einfach mit irgendwelchen endlichen Beispielen von uns beschrieben werden. Aber anstatt sich darauf zu konzentrieren, was die Dreieinigkeit ist oder nicht ist, kann man auch versuchen, sich auf das zu konzentrieren, wovon die Dreieinigkeit geprägt ist. Nämlich von der Gemeinschaft und der Liebe untereinander, zueinander, die wir eben auch für den Leib Christi haben sollten. Denn wir sind auch eins und trotzdem ganz viele individuelle Personen. Und ich würde noch gern mit uns beten. Ja Gott, du siehst einfach, wie schwierig es für uns ist, die Dreieinigkeit in Worte zu packen. Ja, wir versuchen es irgendwie mit Modellen, mit Bildern und merken doch, dass wir irgendwo zu einem Ende kommen. Dass wir nur endliche Beispiele bringen können, die Dreieinigkeit, die dich nicht beschreiben. Hab du Dank, dass du es uns trotzdem offenbart hast und dass wir das, was wir lesen, einfach verstehen können und so einen Einblick haben, wie es vielleicht sein kann. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass wir wirklich in dieser Liebe auch in unserem Leib leben können. Dass deine Liebe auch uns prägt. Dass wir von deiner Liebe geprägt werden und dass wir es einfach merken, dass wir uns vollkommen lieben. Sei du bei uns, schenk uns da einfach immer wieder die Kraft durch deinen Heiligen Geist. Amen.